Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 mit der lieben Birke Strack, unserer Rechtsanwältin im Familienrecht. Genau, ja, Birte war ja schon in der letzten Folge bei uns und hat uns ein paar Einblicke gegeben, ja, in ihre Arbeit, was ihr so alles begegnet. Wir haben über Betreuungsunterhalt, nachehelichen Unterhalt und Trennungsunterhalt gesprochen. Und wir haben auch ein paar von euren Fragen gesammelt, beziehungsweise Silke hat ein paar von euren Fragen gesammelt in ihren Gruppen. Und ja, da wollen wir heute mal drauf eingehen. Wir werden diese Fragen weitergeben an Birte und sind ganz gespannt da auf die Antworten. Silke, du hast gesammelt. Wie hast du diese Flut an Fragen erlebt und wie hast du die Fragen dann ausgewählt für unsere Liste?
Ja, ich stehe ja jetzt schon ein bisschen länger mit Birte in Kontakt. Ich habe jetzt in der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend den Anwaltsdienstag gestartet. Also immer Dienstag findet ihr einen von Birte verifizierten Inhalt beziehungsweise teilweise Sachen, die sie auf ihrer Seite und auf ihrem Insta-Account hat, weil ich es sehr, sehr gut finde, dass es halt eben von einer Juristin stammt und somit auch rechtskräftig oder zumindest sehr viel besser geeignet ist, sich zu informieren als über Hören und Sagen. Wir hatten ja von Birte jetzt schon erfahren in der letzten Folge, wenn man googelt, kann man teilweise wirklich Haarsträubendes finden, wenn man nicht ganz genau weiß, wonach man suchen soll. Deswegen habe ich da weil natürlich auch Fragen zu diesen Themen, das war natürlich sowas wie Betreuungsunterhalt, Trennungsunterhalt, aber auch Eheverträge waren dabei, das haben wir jetzt ja auch in der ersten Folge gehört von Birte, sehr schöne Fragen dabei. Ich habe natürlich jetzt nur diese ausgewählt, die auch bei Birte, denke ich, richtig sinnvoll aufgehoben sind und wo man eine richtig, richtig gute Antwort dazu bekommt. Und ja, liebe Birte, ich bin sehr froh, und dass du heute bei uns bist. Und ich glaube, auch die ganze Community sehnt sich nach dieser Folge, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass es einen sehr, sehr großen Bedarf gibt an Beratung juristischer Natur. Und ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber also das hat bei uns, also hier in der Gruppe, wirklich ist sehr gut aufgenommen worden.
Ja, also es ist generell so, aber das ist jetzt auch keine neue Entwicklung. Das erlebe ich eigentlich schon die letzten Jahre so, dass es sehr viel Unwissen gibt, was Unterhaltsrecht anbelangt, weil viele doch durch die Reform 2008 verunsichert sind, ja, und jetzt denken, es gibt keinen Unterhalt mehr oder nur noch sehr eingeschränkt. Es lohnt sich gar nicht, das danach zu gehen, ja. Und das ist definitiv nicht so. Also insbesondere, wenn so der Grund für Unterhalt ist, dass man Kinder betreut, gibt es da wirklich noch sehr gute Möglichkeiten. Klar, Voraussetzung ist immer, dass der andere Elternteil auch Geld hat, ne? Weil wenn der auch selbst kein Geld hat, muss der natürlich auch nichts bezahlen. Aber wenn das Geld grundsätzlich da ist, hat man da sehr gute Möglichkeiten, das auch durchzusetzen.
Ja, wunderbar. Da würde ich sagen, starten wir direkt mal in die Fragen. Ich habe sie, wie gesagt, so mitgebracht, wie sie mir gestellt wurden, und finde es auch gut, wenn du, Birte, wirklich auch ganz ehrlich antwortest oder auch sagst, das kann man so vielleicht gar nicht direkt sagen, weil da einfach mehr Einblick fehlt. Aber ich denke, die ein oder andere Frage lässt sich bestimmt gut beantworten. Ich fange, weil wir gerade auch mit der letzten Folge mit dem ganzen Unterhaltsthema ja abgeschlossen haben, direkt mal mit dem Unterhalt an. Also ich habe ja die Frage bekommen, ich würde gerne wissen, ob einem Trennungsunterhalt zusteht, auch wenn man einen Wohnvorteil hat. Vielleicht erklärst du kurz den Wohnvorteil und was das mit dem Trennungsunterhalt zu tun hat.
Genau. Ja, das ist so. Der Wohnvorteil, ich sag gleich mal, was es ist. Ich sag aber vielleicht erst mal vorher, der wird einfach nur in die Unterhaltsberechnung eingestellt, und zwar wie Einkommen. Jetzt erkläre ich, was Wohnvorteil ist. Also der Wohnvorteil ist praktisch die Ersparnis, die man dadurch hat, dass man keine Miete zahlen muss, wenn man in der eigenen Immobilie wohnt. Und da ist es auch egal, ob die einem selbst gehört oder ob sie dem anderen Elternteil gehört oder ob sie einem gemeinsam gehört. So, und dann muss man natürlich das kostenlose Wohnen bewerten. Da ist die Bewertung im Trennungsjahr anders als nach dem Trennungsjahr. Im Trennungsjahr wird gesagt, es wird geguckt, wie viel müsste man denn für eine Wohnung ausgeben, wenn derjenige, der im Haus geblieben ist, ausgezogen wäre, weil das ist meistens ja kleiner als zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung. Und dann wird einem das angerechnet. Also man sagt zum Beispiel vielleicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 700 Euro, aber jetzt vielleicht nicht das Haus für 1500 Euro. Mhm. Und dann werden einem diese 700 Euro wie Einkommen in die angerechnet, also wie Einkommen in die Unterhaltsberechnung eingestellt. Und dann muss man eben eine Gesamtrechnung machen und dann kommt es darauf an, ob es immer noch einen Einkommensunterschied gibt. Und wenn es den gibt, ist der noch auszugleichen. Also die konkrete Antwort auf die Frage, ja, man kann auch Trennungsunterhalt bekommen, wenn man einen Wohnvorteil hat.
Wunderbar, vielen Dank dafür. Ich starte direkt mit der nächsten Frage. Die ist zweiteilig. Ich glaube, das eine ist nur so Nicken oder Kopfschütteln. Also der erste Teil bedeutet, mein Noch-Mann ist Beamter. Daher hat meine GKV, ich nehme an, das heißt gesetzliche Krankenversicherung, oder? Ja. Mich während der Elternzeit nicht beitragsfrei versichert und ich und mein Kind oder unser Kind waren als Angehörige bei ihm mitversichert. Nachdem ich mich getrennt habe, hat er mich einfach herausgekündigt und ich musste uns für monatlich 217 Euro freiwillig gesetzlich versichern in die gesetzliche. Dieser Beitrag wurde dem Trennungsunterhalt nicht zugeschlagen und ich bleibe darauf sitzen. Ist das richtig?
Also für Kinder kann man das als Mehrbedarf geltend machen, die Krankenkassenkosten.
Ja, mitversichert, ne?
Dabei, wenn man privat krankenversichert ist, muss man die Kinder ja extra bezahlen.
Genau.
Ne?
Ja, genau, aber ja in der gesetzlichen. Extra
und das kriegt man, aber da ging es doch.
Sie wollte nur wissen, ob es im Trennungsunterhalt nicht sozusagen berücksichtigt wird, dass sie jetzt da mehr Ausgaben für die Versicherung hat.
Nee, der Bedarf beim Trennungsunterhalt wird nach dem Halbteilungsgrundsatz berücksichtigt. Wenn sie aber Einkommen zum Beispiel hat, es wird nicht draufgeschlagen, aber wird inzident berücksichtigt. Also wenn sie Einkommen hat und muss dann oder auch zum Beispiel einen Wohnvorteil hat, und hat Ausgaben für eine Krankenversicherung, dann kann die das vom Einkommen abziehen. Mhm. Ja. Okay. Also so rum wird es berücksichtigt.
Okay. Soll ich mal den zweiten Teil der Frage machen? Genau, da erklärt sich nämlich auch so ein bisschen ihre Grundsituation. Den Trennungsunterhalt verweigert er seit nunmehr 2 Jahren. Das heißt, ich muss den einklagen. Kann ich gezwungen werden, Ratenzahlungen zu akzeptieren? Ich bin mangels seiner Zahlung, mangels Einkommen, sie ist nämlich in Elternzeit, und seiner Klage Wut hoch verschuldet.
Also eine Ratenzahlung muss man, wenn man einen Anspruch hat, nicht akzeptieren. Die Frage ist nur, was macht man dann? Ja, dann vollstreckt man und da gibt's natürlich auch, wenn man dann vollstreckt, ist natürlich auch nur das zu bekommen bis zur Grenze eben, ne, bis zur Pfändungsgrenze. Und das ist natürlich auch fast nie der ganze Betrag, außer man kann irgendwo in Vermögen vollstrecken. Aber wenn man Arbeitseinkommen vollstreckt, ist das auch begrenzt. Aber da vielleicht nochmal was zusätzlich, diese normalen Pfändungstabellen, die für normale Gläubiger gelten, die gelten im Unterhaltsbereich nicht. Wenn man eine Unterhaltsforderung hat, dann wird der Selbstbehalt oder die Pfändungsfreigrenze, die ist auch anders als der unterhaltsrechtliche Freibetrag, wird vom Gericht individuell festgelegt und ist deutlich niedriger als die allgemeine Pfändungsgrenze.
Also man hat mehr Chancen.
Ja, also auch wenn, und man ist auch vorrangig. Also wenn alle anderen Gläubiger nichts mehr kriegen, kriegt man als Unterhaltsschuldner trotzdem noch was. Und auch in der Insolvenz verfällt es nicht. Man muss es anmelden und wenn das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist, kriegt man auch die Rückstände dann noch. Die verfallen nicht. Also das ist nicht von der Restschuldbefreiung erfasst.
Was mich an dieser Frage noch auffällt, ist diese, ich bin durch seine Klagewut hoch verschuldet. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal sowas von finanziellem Missbrauch. Das würde ich jetzt gar nicht zu groß ausrollen, aber was hat man denn, also das finde ich auch manchmal so krass. Der das Geld hat, sitzt oft am längeren Hebel. Ja, wir hatten ja auch in der ersten Folge schon von Sina zu ihrer Prozess- und Verfahrenskostenhilfe da was gehört. Wie siehst du das? Also was hat man da für Möglichkeiten?
Also man hat schon die rechtliche Möglichkeit, das steht auch im Gesetz drin, durch eine einstweilige Anordnung auch die Prozesskosten für den Prozess gegen den Partner vom Partner einzuklagen vorab. Das geht, aber auch das ist natürlich Aufwand. Da ist übrigens auch kein Anwaltszwang, das kann man auch selbst machen. Das geht. Aber ansonsten, ja, ist es natürlich tatsächlich so, der, der das Geld hat, sitzt am längeren Hebel. Das ist ja, auch,
der hat einen längeren Atem, ne?
Ja, das ist auch leider so, wenn man das Geld hat, einen Anwalt auf Stundenbasis zu beauftragen und der Anwalt dadurch die Möglichkeit hat, deutlich mehr Zeit in so ein Verfahren zu investieren, hat man natürlich auch Vorteile, ne? Das ist klar. Ja, das ist ein Problem. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ist es eben schwierig, da einen guten Ratschlag zu geben. Mhm. Ne?
Ja.
Im Vorfeld ist das, was ich in der ersten Folge erzählt habe, Familienunterhalt einfordern, Konsequenz und eigenes Vermögen aufbauen, weil das gehört einem dann. Ja.
Und dann sollte es ja eigentlich irgendwie hälftig oder gerecht ausbalanciert sein, ja, so dass tatsächlich da nicht dieses Ungleichgewicht passiert, dass der eine über Mittel verfügt und der andere teilweise, ich hatte auch irgendwas, ich weiß gar nicht, ob es noch kommt in den Fragen, wo komplette Konten, wenn man nur ein gemeinsames hatte, eingefroren wurde und dann, was machst du denn? Wie willst du davon irgendwie einen Sprung mit rechtlicher Beratung?
Genau. Ja, deswegen Zugewinnausgleich ist schon gut, wenn man so einen hat, aber es ist besser, wenn man das Vermögen in der Ehe schon direkt so verteilt, dass der Zugewinnausgleich null ist und man das Vermögen aber dann direkt hat. Ne?
Ja, was ja auch wieder in den Bereich der Eheverträge einfällt.
Genau, da würde
Da würde ich nämlich auch mal direkt in die fünfte Frage nämlich springen. Sind einseitige, toxische Eheverträge rechtsgültig? Was kann man machen, wenn man so einen Ehevertrag unterschrieben hat?
Ja, ich hatte mal so ein Beispiel irgendwo gehört, schwangere Kunststudentin und er irgendwie Großindustrieller und sie weiß sonst eh nicht, was sie machen soll mit Kind und dann unterschreibt sie halt alles. Hauptsache, sie ist erstmal abgesichert in der Ehe.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das sieht nämlich der BGH tatsächlich ähnlich. Ne? Die sagen nämlich nicht, unterschrieben ist unterschrieben, sondern da gibt es schon Möglichkeiten, da rauszukommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, der Vertrag ist von Anfang an sittenwidrig. Ja, das ist so dieses typische.
Ja, das Wort kenne ich.
Genau, also dieses, dieses typische in der Zwangslage oder wenn es um Bleiberechte geht. Also das war schon diese dieses Unterordnungsverhältnis war schon zum Zeitpunkt des Ehevertragsschluss so und es wurde unterschrieben, weil jemand in der Zwangslage ist. Ne? Mhm. Also dann ist das sittenwidrig und dann würde man Folgendes machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Ausschluss nachehelichen Unterhalt oder so hat und ist der Meinung, das ist sittenwidrig und dann klagt man den nachehelichen Unterhalt ein und dann wird in diesem Unterhaltsverfahren inzident geprüft, ob dieser Ausschluss rechtswirksam ist oder eben sittenwidrig und damit unwirksam ist. Mhm. Ne? Also so würde das dann laufen. Das ist die eine Möglichkeit, also anfängliche Sittenwidrigkeit. Das muss man aber schon sagen, das sind wirklich krasse Fälle. Ne? Also es ist nur ungerecht, reicht nicht.
Ja.
Also das ist klar, weil dann heißt wieder, das hätte man sich ja auch vorher mal überlegen können. Ja. Also man darf nachteilige Verträge abschließen und die sind auch wirksam. Also Sittenwidrigkeit heißt nicht nur einen Nachteil haben. Ja. Das ist eine. Und das zweite ist dann, es gibt, wenn sich so die Lebenssituation ändert und das dann dadurch ungerecht wird, dann hat man noch die Möglichkeit, hinterher zu sagen, derjenige darf sich da nicht drauf berufen. Also der Anspruch ist, also der Vertrag ist zwar grundsätzlich wirksam abgeschlossen worden, aber hinterher, obwohl die nie Kinder geplant haben und zu dem Zeitpunkt, wo die das abgeschlossen haben, waren sie beide voll berufstätig, haben ähnlich verdient. Da war das wirksam, aber hinterher hat sich dann doch einer allein um die Kinder gekümmert, hatte dadurch Nachteile, hat vielleicht irgendwie auf Karriere verzichtet oder irgendwas und dann sagt man, dann darf sich jetzt so viele Jahre später, weil sich die Lebenssituation geändert hat, darf derjenige sich nicht mehr drauf berufen, ne? Der da jetzt Vorteile draus ableitet.
Das gibt's glaube ich, beide. Wenn man ohne Kinder in der Ehe startet oder mit nur einem Kind eventuell, wobei ich finde eher der Sprung kein Kind, ein Kind ist sehr, sehr groß, dass man da tatsächlich durch eine veränderte Lebenssituation, das weiß man ja vorher so alles nicht. Und ich kenne sehr viele Frauen, die sagen, ach, ich gehe dann weiterarbeiten und so, weil man denkt, mit einem Jahr ist das Kind in der Kita und dann ist es aus dem Gröbsten raus. Ja. Also das ist für mich wirklich ein ganz
großes und das setzt Spannende ja auch immer die Gesundheit voraus. Ich meine, das kannst du ja auch so machen und auch so planen, aber jetzt kriegt man ein Kind, was dann irgendwie krank ist.
Ja.
Dann hat sich das auch direkt erledigt.
Ja, genau. Also Aber nochmal dazu, ne, sich dann darauf zu berufen, dass das jetzt derjenige, das nicht mehr diese Rechte geltend machen darf, die mal vereinbart waren, das sind auch schon echt hohe Hürden. Ne? Also es ist jetzt nur nicht so günstig mehr, reicht nicht. Also das müssen schon krasse Sachen sein. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen. Aber
irgendwie die Chance, wie wäre denn da der Ablauf? Man geht dann zu einem Anwalt Familienrecht oder?
Genau, und dann wird eben das eingeklagt, was man haben möchte, und dann würde der andere Elternteil dann sagen, nee, wir haben doch das im Vertrag anders vereinbart, und dann würde man sagen, das ist entweder unwirksam oder derjenige darf sich nach treuem Glauben, geht es, nicht darauf berufen, und dann ist da natürlich sehr viel Wertung drin, gibt aber auch ganz viel Rechtsprechung dazu, und dann muss man sich dann leider vor Gericht darüber streiten. Wenn man aber noch in der Ehe ist, das ist auch ganz wichtig, sollte man, wenn sich so die Lebenssituation so krass ändert, dann wirklich nochmal einen neuen Vertrag abschließen. Mhm. Ja. Und man kann aber auch am Anfang schon das zweistufig machen, ne? Sagen, erstmal so, wenn aber dann Kinder da sind und einer beruflich zurücksteckt, dann so. Also
man,
das kann man auch schon
nehmen. Vorausschauend ist, ich weiß, dass viele Frauen dann hormonell doch andere Wege gehen.
Ja, aber ich glaube, wenn man sich zum Ehevertrag entschließt, dass man da vielleicht dann, und das schon mal gehört hat, dass das auch zweistufig geht, dass man da vielleicht dann schon so auf die Idee kommt, zu sagen, erstmal ohne Kinder wollen wir das, aber wenn dann doch Kinder da sind, dann wollen wir das. Ne? Mhm.
Ja. Sowas. Das bringt mich direkt zu der nächsten Frage. Also ich kenne natürlich auch sehr viele Paare, die sagen, ach, das mit dem Eheding und das ist doch alles oldschool und ach, wir sind immer, also wir machen das Pari-Pari halt ohne Ehe, ja, also dieses Patchwork oder eine neue Beziehung, wenn man schon mal geschieden war, sagt man sich, nee, also nie wieder, ja, und dann passiert doch noch irgendwie ein neues Kind oder so. Wie ist das denn hier? Ich habe hier eine Frage. Mein Partner war schon einmal verheiratet, ist geschieden und möchte nicht mehr heiraten. Die Ehe war kinderlos. Gemeinsam haben wir jetzt 3 Kinder zusammen, um die ich mich überwiegend kümmere, da er ein mittelständisches Unternehmen leitet. Wie kann ich mich finanziell absichern für den Fall einer Trennung, da ja hier Ehevertrag und sowas wie Rentenpunkte ja ohne Ehe nicht greifen? Ist das richtig?
Also man kann, ja, also generell, also ich meine, ob man heiraten will oder nicht, ist ja eine persönliche Entscheidung, aber man hat natürlich durch die ganzen Regelungen in der Ehe schon Vorteile, auch finanzieller Art, muss man sich halt überlegen, ob man das will oder nicht. Aber hier geht's, so verstehe ich die Frage, ja vor allem auch um Unterhalt und wegen der Kinderbetreuung, und da kann man den Betreuungsunterhalt, den ich in der letzten Folge auch erklärt habe.
Die Kinder sind schon zu alt, also die sind schon... Sie hat aber dadurch, dass sie 3 Kinder hat, also ich kenne den Fall persönlich, dadurch, dass sie ja 3 Kinder hat und dadurch auch komplett ihren Beruf wirklich nur auf Sparflamme halt auch ihm den Rücken gestärkt hat, dass er da auch seine ganzen Termine wahrnehmen kann, wohnen auch bei ihm, also es ist sein Eigentum im Haus, macht sie sich dann doch schon mal Gedanken, aber sie kriegt ihn halt nicht in die Ehe, sie würde ihn sehr gerne heiraten, ja, wahrscheinlich auch mit Ehevertrag, aber tatsächlich kriegt sie ihn dazu nicht bewogen und schiebt im Prinzip dieses Problem irgendwie so ein bisschen von sich weg, aber tatsächlich hat sie ja dann hier die größten Einbuße, sollte es zu einer Trennung kommen, da sie ja ihren Beruf, wie gesagt, nicht mehr, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr voll ausgeübt hat.
Also du hast, wenn du nicht verheiratet bist, Möglichkeiten eben über diesen Betreuungsunterhalt. Das ist eigentlich die Möglichkeit, ja. Das geht auch, wenn die Kinder älter sind als 3 Jahre, natürlich. Und aufgrund von einer Vereinbarung auf jeden Fall. Also wenn die sich darüber einig sind, dass sie beruflich auch darüber hinaus zurückstecken soll und Kinder betreuen soll, können die natürlich auch einen Betreuungsunterhalt vereinbaren, der über das 3. Lebensjahr hinausgeht. Das ist unproblematisch. Und da ist es vielleicht wichtig zu wissen, man braucht es gar nicht beurkunden zu lassen. Das ist auch als Vertrag, Eheverträge sind, kommt immer drauf an, was geregelt wird. Die meisten Regelungen sind ja beurkundungspflichtig, also beim Notar, aber jetzt diese Unterhaltsvereinbarung, die ist auch nicht beurkundungspflichtig. Aber es hat natürlich Vorteile. Durch eine Beurkundung kann man sich da der sofortigen Zwangsvollstreckung unterziehen. Das heißt, man könnte da dann aus so einer Urkunde vollstrecken, ohne dass nochmal zu Gericht gehen muss. Mhm. Und bei Betreuungsunterhalt kann man das kostenlos beim Jugendamt machen lassen. Also einfach nur diese Beurkundung. Und das wäre bei so Betreuungsunterhalt oder nicht verheiratet und es werden Kinder betreut, wäre das, was ich dann raten würde, mit ihm einen Betrag zu vereinbaren, eine monatliche Zahlung. Das geht natürlich auch, wenn die Kinder über 3 Jahre alt sind. Das ist ja denen ihre Verabredung dann. Und das auch in der Urkunde festhalten zu lassen. Und auch diese Zahlung, das hatte ich, die Frage habe ich auch öfters mal, ob das dann irgendwie eine Schenkung wäre, die man dann versteuern müsste oder irgend sowas. Nee, das ist eine Unterhaltszahlung, gesetzliche Unterhaltszahlung. Die sind steuerfrei, also wenn es dann Unterhalt ist, ne? Und Betreuungsunterhalt geht auch nach dem 3. Lebensjahr.
Das wäre so das. Tatsächlich ist es nur Betreuungsunterhalt, weil alles andere hat man ja keinen Anspruch drauf. Also wenn da irgendwie, was weiß ich, er dadurch super viel Firmengewinne gemacht hat oder noch 3 Immobilien gekauft hat, ist ja alles nicht dadurch in deiner Reichweite, sage ich mal.
Genau, dann sagt man, naja, das gibt ja einen Grund, warum er nicht heiraten will und das darf man ihm dann nicht aufzwängen. Ne?
Ja, genau.
Das ist halt dann gerade. Klar, eine Ehe ist letztendlich, juristisch gesehen, ist das die Verabredung, dass man zusammen wirtschaften will und füreinander aufkommen will. Mhm. Und wenn man nicht heiraten will, heißt das, dass man nicht füreinander aufkommen will, außer eben, was die Betreuung der Kinder anbelangt. Ja, aber alles andere, auch hier so Rentenpunkte oder man hat auch keinen Anspruch auf irgendwie Rente, ne, was man als verheirateter Partner ja hat. Also hat man keinen Anspruch, eben nur diesen Betreuungsunterhalt.
Und mir fällt gerade ein, was ist jetzt, wenn der Partner sterben würde? Weil wir hatten ja Inga mit dem Thema Witwe. Da würde ja auch sämtlicher Rechtsanspruch wegfallen, oder? Also sowas wie Hinterbliebenenrente oder Halbwaisenrente?
Halbwaisenrente nicht. Also mit Hinterbliebenenrente kenne ich mich nicht aus, aber aber ich gehe davon aus, dass man die
nicht bekommt,
weil sie nicht verheiratet waren, bin ich mir sogar eigentlich relativ sicher, obwohl ich mich da jetzt nicht fachlich mit auskenne.
Wunderbar. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn man nicht gemeinsam in Deutschland wohnt, sondern hier ist die Frage: Kann ich Unterhalt für mein Kind auch im Ausland durchsetzen? Wir sind getrennt, aber noch nicht geschieden und ich bin mit unserer Tochter in die Türkei ausgewandert. Er zahlt nichts, Unterhaltsvorschuss läuft noch bis zur Abmeldung aus Deutschland, danach nichts mehr, auch kein Kindergeld. Was habe ich für finanzielle Möglichkeiten, beziehungsweise gibt es da irgendeinen Rechtsanspruch, dass jemand, der in Deutschland wohnt, da auch nach deutschem Recht irgendwie belangt werden kann?
Ja, also ganz generell ist es so, dass man bei so Auslandsbezug immer gucken muss, welches Gericht ist zuständig, ne? Also in welchem Land und dann im zweiten Schritt, nach welchem Unterhaltsrecht ist der Fall zu beurteilen. Mhm. Und ganz abgekürzt, also man muss das, wenn man da Fragen hat, kommt auch auf die Länder drauf an, das dann nochmal beim Anwalt vielleicht abfragen, aber bei jetzt hier ist es so, weil der Vater in Deutschland ist, sind die deutschen Gerichte für Unterhaltsverfahren weiter zuständig und das wird auch nach deutschem Recht entschieden. Mhm. Was dann nur sein kann oder auch wahrscheinlich ist, dass der Bedarf, der in der Düsseldorfer Tabelle drin steht, dass der etwas reduziert wird, weil das Leben in der Türkei billiger ist als in Deutschland. Okay. Da gibt's aber auch Tabellen dafür.
Ah, okay, gut zu wissen.
Wo eben die Lebenshaltungskosten für die einzelnen Länder dann umgerechnet wird. Mhm. Aber man kann das vom deutschen Gericht einklagen.
Das ist gut zu wissen, gerade weil wir auch immer mal wieder was mit Auswandernden zu tun haben, Sina, ne?
Ja.
Das ist da tatsächlich.
Aber Kindergeld ist klar, da nehmen sie ja regelmäßig diese Ringe hoch, die dann irgendwelche Geburtsurkunden eingereicht haben und dann Geld abziehen für Kinder, die im Ausland sind, die überhaupt nicht in Deutschland sind. Da gibt es natürlich auch eigentlich kein Kindergeld.
Ja,
das
aber
geht
da muss
dann mal durch die Presse, ne?
Aber da muss, also jetzt für den Fall eventuell nicht, aber da muss man sich trotzdem nochmal auch informieren und vielleicht als erstes mal auf der Seite von der Familienkasse lesen. Es gibt auch Konstellationen, wenn ein Elternteil in Deutschland Steuern bezahlt, dann hat er eventuell auch einen Anspruch, auch wenn das Kind nicht in Deutschland lebt. Aber die Voraussetzungen muss man eben gucken, genau nachgucken, ne? Und dann auch vielleicht mal bei der Familienkasse sich beraten lassen. Da kann man auch fragen.
Hier kommt noch eine ganz spannende Frage, wie ich finde. Laut Anwalt soll ich auf meinen Versorgungsausgleich verzichten, da ich im Gegenzug eine gegenseitige Unterhaltsverzichtserklärung möchte. Hintergrund ist, dass mein Ex-Mann schwere Depressionen hat und ich künftig nicht für seinen Unterhalt aufkommen möchte. Ich weiß aber leider nicht, inwieweit mir hier Nachteile entstehen, wenn ich auf den Versorgungsausgleich verzichte. Hier wäre ich für eine Auskunft oder Empfehlung dankbar.
Also ich kann natürlich nicht sagen, in dem konkreten Fall, ja, was ihr da für Nachteile entstehen können, aber vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, was ein Versorgungsausgleich ist. Also man erwirbt ja Rentenpunkte oder auch Anwartschaften in einer betrieblichen Altersvorsorge oder in der privaten Altersvorsorge. Und wenn man einen Scheidungsantrag stellt, ist es so, dass die Anwartschaften, die man in der Ehezeit erwirbt, die werden jeweils geteilt, ne? Also der Mann kriegt die Hälfte dessen, was die Frau erworben hat, und die Frau kriegt im Gegenzug die Hälfte dessen, was der Mann erworben hat. Ne? Das ist der Versorgungsausgleich. Und der wird auch von Amts wegen immer durchgeführt, also auch wenn man das gar nicht beantragt. Also das wird bei jeder Ehe durchgeführt, bei ganz kurzen Ehen nur auf Antrag, aber ansonsten immer. Man kann aber darauf verzichten, auf diesen Versorgungsausgleich, entweder durch Ehevertrag oder wenn beide anwaltlich vertreten sind in der Scheidung, kann man das auch im Scheidungsverfahren einfach erklären. Und dann wird dieser Versorgungsausgleich nicht durchgeführt. Mhm. Ob das für einen selbst Vor- oder Nachteile hat, muss man halt ausrechnen, ne? Wenn man mehr bekommt, als man abgeben muss, ist es für einen vorteilhaft. Und wenn man mehr abgeben muss, als man bekommt, ist es nachteilig. Wenn jemand selbstständig war, ist es sehr oft nachteilig, wenn man Rentenpunkte abgeben muss, ja. Also vorteilig, wenn man darauf verzichtet, weil die oft nicht eingezahlt haben. Aber das ist einfach, muss man halt einfach in jedem Fall individuell gucken. Man kriegt dann im Scheidungsverfahren von den einzelnen Rententrägern dann auch Auskunft, ne? Wie viel da angespart wurde bis jetzt. Und dann kann man mal gucken.
Aber allerdings, hier ist ja noch so ein zeitlicher Aspekt drin, ne? Versorgungsausgleich betrifft ja eigentlich erstmal die Rente. Vorher macht so ein Versorgungsausgleich ja nichts mit mir, außer dass halt ein paar Zahlen hin und her getauscht werden, oder verstehe ich das falsch? Und Unterhaltszahlungen wären ja sofort fällig, oder? Also jetzt.
Ja, also die Rentenpunkte, das, oder die Rentenanwartschaften werden ausgeglichen, da kriegt man auch kein Geld ausgezahlt, sondern das wirkt sich erst aus, wenn man dann eben den Anspruch hat, ja. Mhm. Also nicht sofort, und die Unterhaltszahlungen, ja, also klar. Die sind dann sofort. Mhm. Aber also wenn es dann überhaupt einen Unterhaltsanspruch gibt, das kann man jetzt hier noch nicht sagen.
Nee, kann man so nicht sagen, aber dass man da generell schon mal weiß, um was es da geht. Dann haben wir hier eine Frage. Mein Ehemann hat sich kurz vor der Geburt getrennt, da ich vor der Geburt besser verdient habe. Müsste ich anteilig meine Pensionsansprüche abtreten? Da ich nach der Geburt plötzlich alleinerziehend bin und daher sicher noch lange nicht Vollzeit arbeiten kann und somit Pensionsansprüche verlieren werde, ärgert mich das. Ich hatte erwartet, dass wir uns die Arbeit gerecht aufteilen. Das ist ja so dein Thema, Birte. Ja. Ne? Und jetzt stehe ich alleine da. Er verdient voll und ich krebs mit 50% herum, Karriere langfristig erledigt. Wenn ich es richtig sehe, muss er nach den ersten 3 Jahren nichts mehr ausgleichen und ich 100% arbeiten, wenn ich keine Nachteile haben möchte. Sehe ich das richtig?
Mhm. Also ich glaube, wir haben in der letzten Folge, genau, vielleicht erstmal der letzte, ja, Satz, relativ lange über diese 3 Jahre gesprochen. Ja. Das stimmt nicht, ne, sondern man hat nach den 3 Jahren einfach nur einen höheren Begründungsaufwand, warum man nicht Vollzeit arbeiten kann. Ja. Da vielleicht nochmal in die letzte Folge reinhören. Zu dem Versorgungsausgleich, da muss man jetzt 2 Sachen unterscheiden.
Also Pensionsansprüche.
Genau, also Versorgungsausgleich. Genau, Pensionsansprüche ausgleichen, das läuft dann über den Versorgungsausgleich. Mhm. Es gibt Versorgungsausgleich und es gibt Vorsorgeunterhalt. Das sind 2 verschiedene Sachen. Also der Versorgungsausgleich, den ich auch eben erklärt habe, das ist ein Ausgleich für die Ehezeit zwischen Eheschließung und Scheidungsantrag, Zustellung, Scheidungsantrag. Das ist die Ehezeit und da wird für diese Zeit wird das eben ausgeglichen. Ja, und ab dem Zeitpunkt, wo der Scheidungsantrag zugestellt wurde, hat man eventuell, das muss man ausrechnen, neben dem normalen Unterhalt für einen Lebensunterhalt, hat man noch einen Anspruch auf Vorsorgeunterhalt. Das ist ein Unterhalt, der gezahlt werden muss, um Vorsorge selbst zahlen zu können, also um für eine zusätzliche Altersvorsorge. Mhm. Und da müsste man bei ihr halt einfach ausrechnen, ob sowas in Frage kommt. Und das kommt halt dann natürlich auf die jeweiligen Einkommensverhältnisse drauf an.
Okay, wunderbar.
Aber den kann es zusätzlich noch geben.
Mhm. Die nächste Frage, die ist etwas seltsam teilweise stellenweise formuliert. Ich versuche es mal hier trotzdem. Mein Ex ist selbstständig mit 2 Firmen. Eine Firma läuft nicht gut, die andere läuft gut. Mein Anwalt meinte, dass die gut laufende nicht das überweist, wie es mit der schlecht laufenden Firma ist. Ich weiß jedoch, dass er sich natürlich Geld aus der Firma rauszieht. Mein Anwalt ist dann nicht so auf der Spur und relativ lecker, was auch immer das heißen soll.
Locker, Entschuldigung.
Locker, okay, alles klar. Ich habe ihn schon angewiesen, eine Unterhaltsberechnung zu machen, aber mein Ex will seine Zahlen nicht rausrücken. Wie geht man am geschicktesten vor bei Selbstständigen, um einen entsprechenden Unterhalt für 2 Kinder und mich in Elternzeit zu bekommen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, das ist auch so ein bisschen Lieblingsthema von mir, weil nämlich ganz viele KollegInnen sehr schnell sagen, ach, der ist selbstständig, da ist ja dann eh nichts zu holen, weil es halt zeitlich deutlich aufwendiger ist, als wenn jemand Arbeitseinkommen hat. Aber das stimmt so nicht. Also erstens, man hat immer bei Selbstständigen Probleme, überhaupt mal die Unterlagen zu bekommen, um was ausrechnen zu können. Das machen die auch mit Absicht, ne? Das ist schon mal das erste Problem. Wenn man noch nicht getrennt ist, aber es auf eine Trennung hinausläuft oder auch vielleicht schon in der Beziehung, ist es natürlich ratsam, sich die Einkommensteuererklärung immer irgendwo auch selbst zeigen zu lassen und selbst auch eine Kopie zu haben. Ich finde auch, dass da der andere Ehegatte da jetzt nicht beleidigt sein sollte, ne? Das ist einfach, man wirtschaftet zusammen und da ist es eigentlich, sollte das normal sein, dass jeder so weiß, wie die Finanzen des anderen so sind, ja. Und wenn man das gesammelt hat man ja dann schon mal aus den letzten 3 Jahren so einen Überblick, wie die Firma gelaufen ist. Und auf der Grundlage kann man dann auch schon direkt einen Antrag stellen. Man rechnet sich das dann aus und dann stellt man einen Antrag auf Grundlage des Einkommens der letzten 3 Jahre. Und wenn der andere dann der Meinung ist, das ist jetzt alles nicht mehr aussagekräftig, dann muss er nachweisen, dass sein Einkommen jetzt wirklich schlechter ist und er auch nichts dafür kann, dass es schlechter ist. Ne? Also das ist jetzt schon mal das Erste. Wenn man diese Unterlagen nicht hat, hat man noch eine weitere Möglichkeit. Da kann man im Wege der sogenannten einstweiligen Anordnung, das ist so ein vorläufiges Verfahren, kann man schon mal sagen, und da kann man auch einfach eine Erklärung abgeben, ne? Das ist dann eine eidesstattliche Versicherung, kann man sagen, ich weiß, wir haben immer so und so viel versteuert in den letzten 3 Jahren und auf der Grundlage möchte ich jetzt den und den Unterhaltsbetrag haben. Das muss man dann auch unterschreiben. Wenn man da lügt, ist es auch strafbewehrt, ja. Und dann wird aber vorläufig nur aufgrund dieser letztendlich Behauptung, ja, vorläufig entschieden und dann hat man auch dann erstmal Geld und der andere muss sich, wenn er damit nicht einverstanden ist, dann aktiv dagegen wehren, was in den meisten Verfahren dann dazu führt, dass diese aktuellen Unterlagen schneller rausgerückt werden, als wenn man erstmal zum Beispiel ein Auskunftsverfahren macht. Mhm. Was dann die zweite Möglichkeit wäre, ne, wenn keine Unterlagen kommen, dass man dann ein reines Auskunftsverfahren macht, um erstmal Unterlagen zu bekommen. Oder, das ist noch beliebter, ein sogenanntes Stufenverfahren, wo man dann erstmal in der ersten Stufe sagt, ich hätte gern die ganzen Unterlagen, um das erstmal berechnen zu können. Und in der zweiten Stufe dann konkret sagt, wie viel man haben möchte. Das ist zeitaufwendiger. Ist genauer, wenn die Unterlagen dann kommen, aber halt viel zeitaufwendiger, weil selbst wenn der dann vom Gericht gesagt kriegt, sie müssen die Unterlagen rausrücken, blocken die dann oft noch und dann muss man das irgendwie versuchen zu vollstrecken und das ist alles sehr, sehr zeitaufwendig. Deswegen diese erstmal selbst informiert sein und wenn man dann ungefähr weiß, was er an Einkommen hat, dann kann man auch direkt schon mal ein Verfahren einleiten und dann vorläufigen Unterhalt einklagen. Das wäre auch so das Erste und auch das, was ich jetzt hier konkret raten würde. Also wenn sie ungefähr weiß, was er verdient hat, wenn sie natürlich gar keine Ahnung hat, gar keinen Anhaltspunkt, ja, dann
Ja, wobei man
ist
kann ja
es
als
schwierig.
Selbstständiger auch immer in die Firma investieren, ne? Und dann wird ja das, was man wirklich als Einkommen hat, ja auch kleiner.
Ja, das ist auch super, dass du diese Nachfrage noch stellst, weil das ist auch so ein zweiter Punkt. Das steuerrechtliche Einkommen und das familienrechtliche Einkommen ist nicht das gleiche, ja. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da einen Anwalt hat, der sich damit auskennt. Und wenn das ganz schwierige steuerrechtliche Fragen sind, dann gibt es auch spezialisierte Wirtschaftsprüfer, die sich darauf spezialisiert haben, das familienrechtliche Einkommen festzustellen. Und zwar gucken die sich dann die ganzen Anlagen an und gucken, welche Sachen familienrechtlich anders bewertet werden, und die werden dann da wieder zugeschlagen. Also wenn man zum Beispiel so Rückstellungen macht für zukünftige Investitionen, die sind familienrechtlich nicht zu beachten, die werden dann einfach wieder draufgerechnet. Die
Das
sind
ist gut zu wissen. Das
Ja,
ist sehr
die
gut zu
sind,
wissen.
ja, die sind steuerrechtlich, werden die berücksichtigt, aber familienrechtlich nicht, so dass man dann familienrechtlich als Grundlage für die Unterhaltsberechnung zu einem anderen Betrag kommt. Da gibt es auch noch ganz viele andere Sachen, bei denen das genauso ist. Man kann sich auch zum Beispiel bei Abschreibungen kann man sich streiten, man kann sich bei Schulden streiten, ob die jetzt man da manche haben das nämlich dann mit der Firma geltend gemacht und wollen es dann privat nochmal abziehen, oder auch die Nutzung von Firmenwagen, die über die Firma laufen, wo da schon abgezogen ist, ne? Und dann kommt es aber privat ja wieder als Vorteil eigentlich drauf, ne? Also da hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man da jemand hat, der sich auskennt, nochmal in die Unterlagen reinzugucken und dann das familienrechtliche Einkommen anders zu bewerten als das steuerrechtliche. Also das ist wichtig, und das Problem, das möchte ich aber auch sagen, das Problem ist tatsächlich, wenn man da zu einem Anwalt kommt, der vielleicht auch nur Verfahrenskostenhilfe kriegt, was nicht viel Geld ist, ja, da ist es oft schwierig mit der Zeit, die man da für so eine Prüfung investieren muss. Also das ist echt, da habe ich schon das Gefühl, da wird dann auch öfters mal gesagt, ach, lassen Sie das, das hat doch keinen Sinn, der hat doch eh nichts oder so.
Ja, der Weg des
Schwierig.
geringeren Widerstandes, ne, weil es einfach alles länger dauert.
Unaufwendig ist und vielleicht noch ein
Genau, ja.
Fach, noch irgendwie noch ein Wirtschaftsprüfer hinzugezogen werden muss, ne?
Ja, genau. Und wenn es dann vielleicht eine Frau ist, die vor dir sitzt, die das alles auch noch auf Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, ja, darauf angewiesen ist, wirst ja auch schlechter bezahlt wahrscheinlich, ne, als Anwalt.
Ja,
Kommt
auf
ja auch
jeden
noch
Fall.
hinzu, dass man solche Fälle dann vielleicht gar nicht gerne annimmt.
Ja.
Dann gibt es hier noch eine Frage, die jetzt mal auf den Umgang abzielt. Auch ganz spannend, weil wir ja doch mehr mit dem Unterhalt zugange sind. Aber Umgang, ich muss sagen, bei mir, ich hatte tatsächlich damals auch gedacht, ob ich irgendwie versuche, das einzuklagen, also dass es diesen Umgang geben soll. Genau, und hier kommt die Frage, zum Umgang. Kann ich es akzeptieren, wenn der Sohn plötzlich nicht mehr zum Vater will, oder muss ich ihn zwingen? Termin beim Jugendamt ist zeitnah. Beim Psychologen ist scheinbar auch was angemeldet, und alles Überreden bringt nichts, der Kleine will nicht zu ihm.
Also man muss die Kinder nicht zwingen. Der Wille von Kindern ist also ist auch maßgeblich, ne? Also das Problem ist nur festzustellen, was so der Wille ist, ne? Und warum er nicht zum Vater will. Also es ist nicht ausreichend, dass er sagt, oh ja, das hat er jetzt gesagt, da freue ich mich drüber, da habe ich jetzt keinen Aufwand mehr mit und es gilt jetzt. Also so einfach ist es nicht, ne? Sondern und da sage ich auch, also auch im Interesse vom Kind, auch fürs Verfahren, aber auch im Interesse vom Kind, sollte man wirklich, wirklich ernsthaft sich darum bemühen, rauszufinden, warum der nicht zum anderen Elternteil will. Und da macht es einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied, ob das jetzt zum Beispiel Gründe hat wie Gewalt, der hat Angst vorm anderen Elternteil, oder ob es vielleicht ist, oh, ich traue mich das jetzt der Mama nicht zu sagen, dass ich doch gern hin wollte, oder ich bin jetzt nur kurzfristig eingeschnappt, weil der mir das letzte Mal verboten hat, noch länger irgendein Videospiel zu spielen, ne? Das hat ja, also da muss man wirklich gucken, warum er nicht zum anderen Elternteil will. Und dann eben auch schon versuchen, diese Hindernisse, also wenn es jetzt was ist, wo man sagt, okay, das kann man beseitigen, diese Hindernisse zu beseitigen. Und das muss man auch schon ernsthaft machen. Also fürs Verfahren, aber auch für sein Kind. Also ja, also deswegen zwingen muss man das Kind nicht, aber man sollte ernsthaft bemüht sein, rauszufinden, warum. man nicht das Kind nicht zum anderen Elternteil will,
ja, auch gerade
und das
beim
zu
Umgang,
fördern.
beim Umgang, da haben wir ja so viele Themen, ne? Einmal dieses, also ich weiß es von einer Freundin, wiederum von ihrer Freundin, der Vater hatte dann erst sich um die Kinder gekümmert, also hatte Umgang wahrgenommen, dann für ein komplettes Jahr gar nicht. Da haben die Kinder gerade nach irgendwie 10 Monaten endlich mal aufgehört, danach zu fragen, ob der jemals wieder auftaucht. Dann taucht er wieder auf, will wieder Umgang haben. Dann wurde festgelegt, ja, aber er muss dann, wenn der Umgang von irgendeiner Seite abgesagt wird, muss es immer ein Attest dafür geben. Also der muss ein ärztliches Attest vorlegen. Dann hat er sich nach zweimal Umgang erstmal vom Psychologen einen Attest geholt, weil das ist ja jetzt, gilt dann ja auf unbestimmte Zeit, wenn er sich jetzt psychologisch was andichten lässt. Also da sind ja so viele Dinge auch möglich, wo man ja dann da auch als Mutter manchmal ratlos steht und sich denkt, ja, ich kann meine Kinder gar nicht davor schützen. Es ist gar nicht möglich.
Da würde ich es aber in so einem Fall würde ich es vor allem auch wichtig finden, dass man das Kind da gut begleitet,
Ja.
ja, damit das Kind nicht auf die Idee kommt, das hat was mit ihm zu
Aber
tun, dass
kommen die
der
ja.
andere
Da
Teil
kommen die
so,
ja
ja,
sofort auf die
natürlich,
Idee.
ich weiß,
Ich
ich
meine,
weiß,
bei uns gibt es
aber
gar keinen Umgang und mein Sohn hat manchmal so Phasen, wo er dann plötzlich dieses Papa-Thema hat. Meistens völlig unvorhersehbar, irgendwie abends beim Zu-Bett-Gehen. Wirklich so alle paar Monate einmal. Also du bist da nie wirklich mental darauf vorbereitet, dass das jetzt gerade das Thema ist und das platzt dann plötzlich so aus ihm raus. Warum will der nicht bei mir sein? Ne? Warum etc. Und ich versuche dann auch immer zu sagen, ja, dem geht es halt selber nicht gut und er kann sich nicht um sich selber so richtig kümmern, deswegen ist er auch nicht hier. Das hat aber mit ihm nichts zu tun und so. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, die Kinder beziehen das einfach auf sich.
Ja, das
Ne?
ist klar, ist
Ja,
typisch, ne?
ja.
Aber dass man dann wenigstens versucht, das Kind aufzufangen, ne?
Ja.
Das ist wichtig. Ja, also wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema, aber immer gucken, was tut meinem Kind
Ja,
gut.
und was entspricht auch der Wahrheit, ne? Also
Ja.
da irgendwelche Märchen erzählen, ist ja auch völlig kontraproduktiv, weil die
Genau.
werden älter, die werden ja älter und dann gucken die da ja auch früher oder später hinter die Fassade, wenn man da eine kreiert. Also da bin ich auch immer ganz
Ja,
dagegen.
muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Ich glaube, da hat man früher auch viel falsch gemacht und ist jetzt erst so in die Richtung, das mit so Lügen erzählen, der ist
Ja.
jetzt, was weiß ich, wo arbeiten und
Ja, genau.
ja, also dass man sowas nicht macht, sondern dass die Kinder dann auch die Möglichkeit haben, das zu verarbeiten, ne?
Ja. Beim Umgang, ich finde, das ist sowieso eigentlich ein Riesenfeld, wo viel zu wenig drüber geredet wird. Weil es wird immer über die Rechte gesprochen, gerade über die Rechte der Väter. Es gibt ja auch Fälle, wo die Mütter irgendwie das gar nicht wollen, dass es Umgang gibt. Und da sind ja aber auch die Väterrechte sehr gestärkt worden. Und auf der anderen Seite, wie bei uns, dass ich am Anfang, wie gesagt, tatsächlich überlegt habe, ob ich das nicht irgendwie einklagen kann, weil ich das wichtig gefunden hätte, dass es diesen Umgang gibt. Ne?
Da kann ich auch noch was dazu sagen. Also richtig einklagen kann man das nicht, aber es gibt mittlerweile Kollegen, die ich habe das noch nicht gemacht, aber es gibt Kollegen, die das so befürworten, dass man sagt, auch wenn man weiß, dass man das Umgangsrecht nicht für sein Kind einklagen kann, also den anderen Ehepartner oder Ex-Partner, Vater, ne, dazu zwingen kann, die leiten dann trotzdem ein Umgangsverfahren ein und stellen diesen Antrag in der Hoffnung, dass halt über das Gericht überhaupt dann nochmal so ein Dialog stattfindet und man dann
Ja.
doch zu einer Einigung kommt. Also die wissen das, dass es diesen Also, dass es keine Verpflichtung gibt, die man dann vollstrecken kann. Aber die erhoffen sich aus diesem Verfahren halt einfach, dass mal wieder was in Gang kommt und machen das deswegen.
Ja,
Ja.
genau. Oder auch zum Nachweis fürs Kind, dieses, man hat sich darum bemüht, ne? Das ist ja vielleicht auch noch ein Aspekt. Nächste Frage, auch super spannend, greift auch ein bisschen in die Düsseldorfer Tabelle ein, weil die Berechnungen fußen ja eigentlich auf der Annahme, dass es ein Residenzmodell gibt, ne? So ist ja, meine ich, die Düsseldorfer Tabelle damals entstanden. Da ist jetzt die Frage, kann man finanzielle Entschädigung verlangen, wenn der Kindsvater sein Kind nicht sehen möchte und somit keine Betreuung übernimmt? Man sitzt ja alleine auf den Kosten für Babysitter etc., wenn man auch mal freie Zeit braucht. Beziehungsweise, man könnte ja jetzt sagen, also mein Gedanke war jetzt, naja, gut, wenn er Unterhalt zahlt, ne, zahlt er halt Unterhalt, ist ja losgelöst vom Umgang. Aber wenn man sich da mal überlegt, wie denn diese Summe zustande kommt und es darauf fußt, dass er ja eigentlich jedes zweite Wochenende das Kind hat, das ja in diese Berechnung eigentlich mit reinfällt und das nicht der Fall ist, kriegt man ja eigentlich, wenn man sich 100% allein um alles kümmert, immer noch zu wenig.
Also, die Betreuung wird nicht über den Kindesunterhalt bezahlt und ist auch in den Sätzen nicht eingerechnet. Das läuft über einen Betreuungsunterhalt, ne? So. Dann ist es so, also es gibt da keine Rechtsprechung dazu, dass man dann einen Zuschlag kriegt. Ja, es gibt nur die umgekehrte Rechtsprechung, dass wenn jemand mehr als 100% zahlt und sich mehr als nur so dieses typische jede zweite Wochenende kümmert, dass dann in der Düsseldorfer Tabelle abgruppiert wird. Ja, das heißt, man so, das gibt's. Ich kenne keine Rechtsprechung dazu. Man könnte das mal versuchen, dass man dann sagt, okay, dann gruppieren wir halt auf, wenn er also das könnte man probieren, weil es ist schon so Hoch- und Runtergruppierung in der Düsseldorfer Tabelle, das entscheidet der jeweilige Richter, ob er das macht oder nicht. Mhm. Das ist nicht fix. Ja. Man könnte das versuchen, das ist ja auch dann nicht viel, ne? Das sind ja nur ein paar Euro immer Unterschied. Aber jetzt nur deswegen ein Verfahren anstreben würde ich nicht, weil da es da keine gefestigte Rechtsprechung zu gibt, weiß ich nicht, wie aufgeschlossen ein Richter dann da wäre, das auch tatsächlich zu machen. Wäre aber eine Argumentation, ne?
Ja, genau. Die nächste Frage ist, ich bin noch nicht geschieden, da ich Angst vor den Kosten habe. Eigentlich verdiene ich nicht schlecht, aber es bleibt nichts übrig. Wie kann man Scheidungskosten berechnen? Hier vielleicht auch nochmal die Frage, gibt es überhaupt diese kostenfreien Möglichkeiten? Da hattest du mal was anklingen lassen.
Scheidungskosten, also Scheidung kostet immer, das geht nicht selbst. Ne? Da braucht man immer einen Anwalt, für den der einen Antrag stellt. Aber vielleicht, ich glaube, die Frage ist so zu verstehen, wie die Kosten zu berechnen sind. Es ist also so ganz vereinfacht ist es so, dass jeweils das Nettogehalt für 3 Monate von beiden Ehegatten zusammengezählt wird. Dann kommt noch ein Zuschlag drauf für den Versorgungsausgleich, also wie viel Rententräger da beteiligt sind, ja, was ausgeglichen werden muss und noch ein Zuschlag für Vermögen und nochmal ein Abschlag wieder für Kosten, die man für Kinder hat. So berechnet sich dann der Verfahrenswert und aus diesem Verfahrenswert werden die Gebühren für das Gericht und für den Anwalt berechnet. Wenn man das aber jetzt nur einfach mal so Pi mal Daumen haben will, dann rate ich einfach, das Nettogehalt von beiden für 3 Monate zusammenzurechnen und das einfach mal in einen, das kann man googeln, RVG-Rechner eingeben und dann werden die Gebühren ausgespuckt.
Okay. Die nächste Frage ist, der Kindsvater zahlt keinen Unterhalt seit der Geburt meines Sohnes. Angeblich bekomme ich aber nur rückwirkend für 1 Monat den Unterhaltsvorschuss. Ist das korrekt?
Beim Unterhaltsvorschuss ist es korrekt, aber man muss unterscheiden, Unterhaltsvorschuss ist eine Sozialleistung, es ist kein Unterhalt. Ja, also das ist was anderes, das wird oft vermischt.
Ist ja auch nicht die gleiche Summe.
Ist auch nicht die gleiche Summe, genau. Und Unterhaltsvorschuss ist weniger als Unterhalt. Ja, ja. Aber es ist halt eine Sozialleistung, es ist kein Unterhalt. Ja. Und aber beim Unterhalt ist es auch so, Unterhalt bekommt man erst ab dem Zeitpunkt, ab dem man den Unterhalt fordert oder Auskunft über das Einkommen fordert, um den Unterhalt zu berechnen. Und zwar immer rückwirkend auf den 1. des Monats. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Mitte Juli Unterhalt fordere, kriege ich den Unterhalt rückwirkend erst ab 1. Juli. Mhm. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn man das vorher nicht fordern konnte, weil zum Beispiel Rechtsgründe entgegenstehen. Also typischerweise, es gab ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren, ja, und dann kann man auch rückwirkend das geltend machen, ja, aber sowas. Oder
die Vaterschaftsanerkennung muss da in dem Fall dann zuerst vorliegen.
Genau, man kann das zwar auch schon parallel anhängig machen und auch schon Vorschuss, aber grundsätzlich die Rückstände ab dem Zeitpunkt, wo man es einfordert, wenn man es konnte, ne?
Ja.
Genau, also das ist eigentlich auch eine sinnvolle Regelung, weil derjenige muss schon die Chance haben, auch erstmal zu sagen, ich zahle freiwillig, bevor dann was aufläuft.
Ja, na klar. Genau. Und die letzte Frage aus der Community ist, es heißt, wenn Mama mit Kind unter 3 arbeitet, würde dieses überobligatorische Einkommen beim Trennungsunterhalt gar nicht oder nur teilweise angerechnet? Was davon stimmt? Ich arbeite während der Elternzeit in Teilzeit nicht aus Spaß, sondern weil mein Nochmann Unterhaltszahlungen verweigert und ich mit den Kindern ja von irgendwas leben muss.
Was davon stimmt? Beides, ne? Es wird nämlich entweder gar nicht angerechnet oder teilweise. Das entscheidet das Gericht immer im konkreten Einzelfall und man muss da ein bisschen argumentieren. Aber ich kann auch hier wieder so eine Pi mal Daumen Erfahrungswert durchgeben. So bei den Gerichten in unserem Bereich ist es so, die ersten 2 Jahre wird in der Regel gar nichts angerechnet. Und im dritten Lebensjahr pendelt sich das so ein zwischen der Hälfte und 2/3. Hat immer so ein bisschen damit zu tun, wenn jemand, wie viel er arbeitet. Wenn jemand 20 Stunden arbeitet, wird dann vielleicht 2/3 angerechnet und wenn jemand 40 Stunden arbeitet, nur die Hälfte. Ich habe auch das Gefühl, dass die Gerichte gucken, wie viel berufsbedingte Kosten davon dann abgezogen werden, ne? Also wenn man eh schon so viel Fahrtkosten hat, dass man sagt, naja, das lohnt sich eh schon nicht, wird vielleicht dann mehr berücksichtigt. Also das ist immer individuell, aber Pi mal Daumen, erste 2 Jahre gar nichts, drittes Jahr die Hälfte bis 2/3.
Ja, wir sind am Ende mit der Fragerunde. Ich hoffe, dass jetzt hier einige ja ihre Antwort bekommen haben. Ich glaube, dass diese Folge auch nochmal dazu führt, dass noch an anderer Stelle dann wiederum viele Fragen auftauchen werden. Also ich weiß nicht, Birte, vielleicht hast du ja Lust, dass man so in ja regelmäßigen Abständen ab und zu mal nochmal so eine Rechtsfolge einstreut. Ich fand das jedenfalls sehr informativ. Glaube auch, dass das für die gesamte Community sehr informativ ist und auch nochmal motivierend ist, diese Schritte oder sich diese Schritte auch zuzutrauen. Also nicht einfach nur so hilflos dazustehen und zu denken, das ist jetzt das Ende meines Lebens, sondern die Möglichkeiten auch zu sehen und dann auch einfach diese Schritte zu gehen, ne? Also einmal das Wissen ist Macht, ne? Und zum anderen dann auch einfach wirklich in diese Selbstbestimmtheit zu kommen und sich da auf einen, ja, irgendwie wieder auf einen brauchbaren Ast zu begeben mit seinen Kindern.
Ja, also ich hätte auf jeden Fall Lust. Schön. Die Zeit ist auch total schnell rumgegangen.
Ja.
Und ich hätte sogar auch schon eine Idee für eine weitere Folge. Ich würde ganz gern noch erklären, im Unterhaltsverfahren ist ja im Hauptsacheverfahren grundsätzlich Anwaltszwang.
Ja.
Aber es gibt auch so ein paar Möglichkeiten, wie man Unterhaltsforderungen auch selbst ohne Anwalt geltend machen kann. Und ich glaube, das ist für viele sehr spannend.
Ja.
Da hätte ich auch noch mal total Lust, eine Folge dazu
zu
machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen direkt den nächsten Termin aus hier nach der Folge und sammeln vielleicht auch nochmal dann zwischendurch Fragen aus der Community ein, weil ich finde, so ein Q&A macht immer richtig Spaß. Und ja, erstmal herzlichen Dank an dich und ich hoffe auf viele schöne weitere Folgen.
Ja.
Ne? Und herzlichen Dank. Und da draußen, wie gesagt, also wir verlinken alles Mögliche zu Birte in den Shownotes. Wenn ihr noch Fragen habt oder auch Themen habt oder denkt, ich habe hier ein Thema für euch, sprecht da mal drüber oder ihr möchtet selber zu uns in den Podcast kommen, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an aeteampodcast@gmail.com oder über Instagram das AE-Team, genau. Ja, ihr Lieben, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Birte. Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.